Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teichen, Pastor einer Kirche in München. Wir sind mittendrin in einer kleinen Serie, die heißt Erfolgreich leiten, aber wie? Wir lernen Puzzlestücke kennen, die dazu beitragen, dass dein Leadership aufblüht und du erfolgreich bist in dem, was du tust. Und in dieser Serie stellen wir uns die Frage, woran scheitern viele Leiter? Wie können wir das verhindern oder wie können wir mit Leiterinnen und Leitern umgehen, die schon gescheitert sind? Die drei typischen Stolpersteine, die wir uns anschauen, sind Stolz, Sex und Geld. Und heute lassen wir metaphorisch die Hosen runter bei 3, 1, 2, 3. Heute geht es um Sex. Du fragst vielleicht, was hat das in einem Leadership-Podcast zu suchen? Warum reden wir hier über Sexualität? Ich glaube, dass es sehr viel mit Leadership zu tun hat und ich glaube, es sehr viel auch damit zu tun hat, inwiefern wir den Lauf vollenden können. Ich kenne wenige Leute oder ehrlich gesagt keinen, der eine Familie anfängt, ein Business anfängt oder eine Kirche anfängt mit dem Ziel zu scheitern oder sagt, ja, ich fange jetzt einfach eine Ehe an, aber eigentlich würde ich gerne in 4 Jahren fremdgehen. Das ist so meine Vision. Nein, die meisten sagen, ich will das nicht nur anfangen, ich möchte treu sein, ich möchte den Lauf vollenden, ich möchte göttliche Ideen umsetzen und in der Freiheit Gottes leben. Und trotzdem zeigt uns nicht nur die jüngste Geschichte, dass immer wieder Leiterinnen und Leiter, besonders im Kirchenbusiness, aber auch überall, auch im weltlichen Bereich, scheitern in der Sexualität und dadurch auch oft ihr Ministry auf eine Art sogar beendet ist oder an einem wichtigen Scheideweg angekommen ist. Vieles, was ungesund gelebt wird, kommt irgendwann auf jeden Fall raus. Familien gehen in Brüche, es ist das Dramatischste überhaupt für die Familie selber, aber auch für Kirchen, die oft traumatisiert zurückbleiben. Das Interessante ist, dass viele der Leute, auch die in jüngster Zeit auch wieder dort gescheitert sind, hatten vielleicht Ältesten, hatten Boards, hatten Strukturen, hatten vielleicht irgendwelche Kontrollmechanismen, eine mehr, der andere weniger, aber man merkt, dass man die meisten Kontrollmechanismen haben kann und die sind auch gut. Es ist gut, Rechenschaft abzulegen, es ist gut, Strukturen zu haben, es ist gut, dass man hinterfragt, habe ich hier einen Fanclub aufgebaut oder habe ich wahre Gegenüber, aber das Entscheidende am Ende vom Tag merke ich, habe ich wie ein Ehrenkodex, wo ich sage, ich habe selber Überzeugung, ich will den Lauf vollenden und ich sorge als Leiterin und Leiter dafür, dass ich auch in dem Bereich weise bin, dass ich Dinge plane, dass ich auch demütig bin und nach vorne gehe. In Sprüche 6, Vers 25 bis 32 sind schockierende Aussagen drin, die man sich auf der Seele zergehen lassen kann. Da heißt es, lass dich nicht von ihren Reizen einfangen, begehre sie nicht, wenn sie dir schöne Augen macht. Wenn du mit einer verheirateten Frau die Ehe brichst, bezahlst du es teuer mit deinem Leben. Was für krasse Worte. Kann man etwa Feuer in der Manteltasche tragen oder ohne den Mantel in Brand zu stecken? Kann man etwa barfuß über glühende Kohlen gehen, ohne sich die Füße zu verbrennen? Genauso schlimm sind die Folgen, wenn man mit der Frau eines anderen schläft. Keiner, der es tut, bleibt ungestraft. Wer dagegen die Ehe bricht, hat den Verstand verloren und richtet sich selbst zugrunde. Was für krasse Wörter in diesem Bibelstelle. Und noch, Sex ist wie ein unzähmbares Feuer, das seinen Ursprung bei Gott selbst hat. Und das ist einfach etwas, was in dieser Bibelstelle rüberkommt und einfach die Warnungen sehr krass sind. Deswegen lohnt es sich natürlich, gerade in Familie, im Business und in der Kirche dorthin zu gucken, damit wir göttliche Ideen auch ernst nehmen können. Und wichtig ist, dass wir die Ausreden killen. Ausreden sind, alle Männer machen das, alle Frauen machen das, ist doch normal, wenn ich mich in meiner Kleingruppe, Hauskreis, Small Group umhöre. Das heißt, wir sind ja keine Mitläufer, wir sind Leiterinnen und Leiter, wir wollen nicht das normal nehmen, was Menschen sagen, sondern das für Gott normal ist. Wir wollen mal eine Bibelstelle eintauchen, die uns helfen kann, einfach genauer hinzuschauen, wie wir damit umgehen können, und zwar 2. Samuel 11. Ich sage dir immer die Verse, damit du sie zu Hause nachlesen kannst. Ich skizziere dir mal innere Schritte, die David hier geht. In Vers 1 geht es los, dass er eigentlich als König in den Krieg hätte ziehen sollen, aber er durchbricht die Routine und isoliert sich selbst. Er geht nicht mit dem Herr mit, er macht das nicht, er bleibt in Jerusalem, obwohl das eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre. Also er geht einen inneren Schritt, auf ersten Blick unspektakulär, und isoliert sich selbst. Dann heißt es in Vers 2, dass er am Spätnachmittag auf dem Dach des Palastes umherging und sein Blick fiel auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Also Schritt 2 ist, er ist isoliert, er ist alleine, hat keine Leute um sich herum, keine Buddies an seiner Seite und zur falschen Zeit am falschen Ort, am Ort der Versuchung. Ich habe eine folgende Theorie. Ich kenne Menschen, die interessanterweise, egal wo ich mit ihnen schon mal war, in irgendwelche Hotelfenster oder irgendwo hingucken und oft das nackte Menschen sehen. Ich persönlich sehe nicht so oft nackte Menschen, ist mir aufgefallen. Das heißt, irgendwie scheint die Versuchung auch mich zu finden, wenn ich dafür vielleicht offen bin. Er hat einen ersten Blick, er sieht sie nackt, es ist eine Versuchung. Der zweite Blick bleibt aber dann, dass es wahrnimmt, dass sie eine außergewöhnlich schöne Frau ist. Also wenn ich nur kurz hingeguckt hätte, wüsste ich, ist jemand nackt, okay, pfiat die. Offensichtlich schaut er relativ lange hin, um mitzukriegen, dass sie außergewöhnlich schön ist. Und das ist nicht nur ein Drüberschauen, das ist bewusstes Hinschauen. Er lässt die Versuchung zu. Als nächstes schickt er seinen Diener los und will herausfinden, von wessen die Frau ist. Das heißt, er geht einen Schritt nach dem anderen. Er ist angebissen. Es ist wie so eine kleine, wie ein Suchtmittel, das er anfängt, aktiv zu nehmen und auch diesen Schritt zu gehen. David lässt sie holen. Er schläft mit ihr, hat Sex mit ihr und ist mit ihr alleine. Nun auch er und die Versuchung oder in dem Fall die Frau. Keiner kriegt's mit. Und als sie schwanger wird, ist das Problem, dass Sachen rauskommen. Und so ist es auch in unserem Leben im Bereich Sexualität. Irgendwann kommen Sachen raus. Egal, ob es im Bereich Pornografie ist, ob es in anderen Bereichen ist, irgendwann werden Dinge sichtbar in unserem Leben. Er bleibt auch dort nicht stehen. Er versucht das Ganze zu vertuschen. Kannst du in Vers 6 nachlesen, wie er dann versucht, einfach den Mann zu beseitigen, auch dafür sorgt, dass er getötet wird im Krieg und alles möglichst zu vertuschen, was passiert ist. Und auch dort bleibt er nicht stehen. Er ist im Teufelskreislauf von Zerstörung gefangen. Und man denkt sich, wie kann man da reingeraten? Was können wir von einem der größten Leiter der Bibel lernen? Erstens, Versuchungen werden in deinem Leben kommen. Und die Frage ist, wie du damit umgehst. Du kannst noch so viel Autorität in deinem Leben haben, sehen wir bei Simpson, der trotzdem in kleinen Schritten anfängt, in die falsche Richtung zu gehen und irgendwann bei einer Prostituierten landet und Schritt für Schritt in die falsche Richtung geht. Deswegen, was kann uns helfen als Leiterinnen und Leiter? Wir können es einteilen in vor der Versuchung, während der Versuchung und nach der Versuchung. Ich glaube, als Leiterinnen und Leiter sollten wir einfach die Demut haben und sagen, okay, Versuchung gibt es in unserem Leben, auch in Sexualität. Wir sind, denke ich, unterschiedlich herausgefordert als Männer, als Frauen, als Persönlichkeitstypen. Aber es ist wichtig, das zu überlegen. Was heißt das für mich persönlich? Für mich heißt es zum Beispiel, dass ich nicht alleine auf Reisen gehe, wenn ich irgendwo predige, auf Konferenzen oder auswärts bin. Ich habe immer Freunde von mir dabei, Leute aus dem Team dabei, andere Männer dabei. Warum mache ich das? Weil ich morgen fremd gehe? Nein, ich würde wahrscheinlich im ersten Schritt gar nichts machen, aber ich habe es gerne, dass ich gemeinsam unterwegs bin. Ich mag es nicht mal, allein im Hotelzimmer zu sein, weil da immer ein Fernseher hängt. Mittlerweile bin ich sehr dankbar, dass ich komplett frei von Pornografie bin, aber allein schon, dass ich Zeit verdatteln könnte und durchzappen, anstatt zu schlafen, nervt mich so sehr, dass ich mir denke, warum sollte ich denn alleine unterwegs sein? Das sind die Situationen, wo du sonst in Isolation kommst, wo du vielleicht in Situationen bist, wo du vielleicht auch Schritte gehst, die ersten Schritte in die falsche Richtung. Sagst du, das ist aber ganz schön schwach, wenn man nicht alleine reist. Ich glaube, es ist schlau, wenn man sich überlegt, was heißt das für mich. In unserem Office zum Beispiel haben wir überall Glastüren oder Glasteile eingebaut. Das bedeutet, man kann in jeden Raum gucken. Warum? Es ist transparent. Unsere Meetingkultur ist transparent, wenn wir zwischen verschiedenen Geschlechtern da sitzen. Es ist immer transparent und auch das ist ein bewusster Schritt. Meine Assistentin oder Assistentinnen hatte ich ja einige in meiner Pastorenkarriere, wenn man so will. Auch dort ist mir wichtig, wo treffe ich sie, wie treffe ich sie. Ich würde sie zum Beispiel nie alleine zu Hause treffen. Ich würde nicht in Situationen gehen, die auch nach außen hin komisch sehen. Es muss ja nicht nur sein, dass etwas passiert, es kann auch ein Bild entstehen. Ich hoffe, dass du jetzt keinen Hörschaden hast, bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Das kann auch ein Bild entstehen, das einfach ungut ist. Zum Beispiel, du sitzt in einer Bar abends mit deiner Assistentin. Müssen nur Leute vorbeikommen und irgendwas behaupten und schon kann auch da was passieren. Oder du bist mit dem anderen Geschlecht alleine im Raum. Ich war früher Lehrer. Und das, was man den Lehrern beibringt, ist, sei niemals mit einer Schülerin allein im Raum, weil es reicht schon, dass sie behauptet, dass du irgendetwas getan hast. Und schon ist da nicht nur dein Ruf geschädigt, im schlechtesten Fall sogar dein Job weg. Deswegen sind das Prinzipien, die ich einhalte. Oder Beispiel, wir waren auf einem Rückflug als Team von auch einer Dienstreise und ich habe ferngeguckt im Flugzeug und da kam dann eine Sexszene. Was mache ich dann? Ich mache die Augen zu und spule vor. Sex ist auch schwach. Nee, ich denke mir, ich habe keine Lust, andere Frauen im Kopf zu haben als meine. Und ich war mal pornografiesüchtig, deswegen weiß ich absolut, wie bescheuert und bescheiden das ist, wenn du davon getrieben bist. Ein Vorbild für mich, was heißt, vor der Versuchung einfach einen Schritt zu gehen, ist Billy Graham. Man kann sich viele Vorbilder suchen, viele Vorbilder leben noch. Man weiß nicht, ob sie in Lauf laufen werden. Und Billy Graham hatte wie so einen Ehrenkodex mit den Männern um ihn herum, mit denen er das Ministry angefangen hat. Sie haben sich einfach Werte zugesprochen und sich gegenseitig versprochen, in Sexualität geradlinig zu leben, aufeinander aufzupassen. Auch er ist nicht alleine gereist. Er hatte immer Männer um sich herum. Und er hatte auch Situationen, wo Leute auch bösartig versucht haben, ihn zu stoppen. Zum Beispiel hat man sich einen Journalist mit einer Prostituierten in seinem Zimmer eingeschlossen und als als er reinkam, ist sie einfach so halb auf ihn gesprungen und der hat Fotos gemacht. Also das war auch nicht unbegründet in der damaligen Zeit und auch heute nicht. Je berühmter du vielleicht in Anführungsstrichen bist, desto mehr kann es in Situationen geben. Ich versuche einfach, die Schritte zu gehen und demütig zu sein, wo könnten Versuchungen kommen und ich will auch erst gar nicht dort hineinkommen. Letztes Beispiel, ich lasse mich manchmal fotografieren, Leute wollen manchmal Fotos mit mir machen, das mache ich schon, aber ich lasse mich zum Beispiel nicht mit Frauen alleine fotografieren, sagst du, wieso machst du das nicht? Sag ich, ja, das kann man gegen mich verwenden, sagst du, das ist aber total empfindlich, ne? Das ist nicht empfindlich, sondern ich lasse mich immer nur in Gruppen fotografieren und mit verschiedenen Leuten. Jetzt sag, du musst es für dich selber sagen, was heißt es für dich, vor der Versuchung aktiv zu sein? Irgendwann kommt die Versuchung nämlich und dann ist die Frage, welche Kultur lebst du? Ich habe mit meinen Freunden eine Kultur, die heißt direkt ans Licht bringen. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund René Schubert unterwegs bin, ein Pastor, auch im ICF Movement, wir fangen einfach sofort an zu beten. Das heißt, wenn eine Versuchung kommt, dann betet der eine sofort los und spricht es aus, bringt es an Kreuz und dadurch driften wir erst gar nicht ab sozusagen. Und das ist ein wichtiger Schritt, was du während der Versuchung machst, aber wenn du es nicht trainierst, wenn du nicht einen Weg findest, wie es für dich normal ist, Dinge ans Licht zu kriegen, dann wird es während der Versuchung schwierig werden. Was passiert nach der Versuchung? Ganz wichtig, wenn du der Versuchung erlegen bist sozusagen, dass nicht Schuld und Scheitern etwas ist, was dich runterzieht, sondern dass du damit ans Kreuz gehst, dass du es eintauschst, dass du Verantwortung übernimmst. Weil das lerne ich von David. Er hat die Dinge nicht schön geredet, gesagt, jeder macht das so. Nein, er hat gesagt, Gott, es tut mir leid, er ist umgekehrt, er hat gefastet, gebetet. Und hat Gott angefleht, dass er ein neues Herz bekommt, einen neuen Geist bekommt, der göttliche Ideen umsetzt. Deswegen will ich dich herausfordern, dass du eine Kultur baust für dich und es planst, wie du Dinge ans Licht bringst, an die Wurzel bringst. Was heißt das? Ich habe Orte, wie zum Beispiel, circa alle 2 Wochen bete ich mit einem Freund von mir, wir eine halbe Stunde verabredet. Und der Freund fragt mich jedes Mal, was möchtest du heute ans Kreuz bringen? Warum mache ich das? Ich lebe in der Kirche, wir haben hier bis zu 60 Angestellte teilweise. Wir haben Situationen, wo ich mit vielen, vielen Leuten beten könnte, aber wenn ich es nicht plane, dann mache ich es halt doch nicht. Das heißt, ich habe alle 2 Wochen einen Ort, wo ich weiß, mein Gegenüber fragt mich, proaktiv gibt es was ans Kreuz zu bringen. Wer sind deine Menschen? Wer sind die Leute, mit denen du das machst? Weil der Fürst der Finsternis, so wird der Teufel genannt, wird dir lauter Argumente geben, warum du es nicht machst. Vielleicht sagt er dir, ja, als Leiter kann ich mir ja nicht leisten, das auszusprechen. Oder das geht ja auch gar nicht. Aber wenn du es leider nicht mehr aussprichst, wenn du es nicht leisten kannst, heißt das am Ende vom Tag, dass du das Kreuz nicht annimmst und das kannst du dir wirklich nicht leisten. Und wenn wir es aussprechen, wenn wir es Licht bringen, ist immer ein sehr interessanter Effekt, dass wir von beim selber Zuhören merken, was wir für Lügen glauben. Deswegen ist meine Frage an dich, hast du eine Schamkultur oder ein unterbewusstes Stolzproblem in deinem Leben, weil du Dinge nicht aussprichst, es dir wichtiger ist, was Leute über dich denken, als dass du die Veränderungskraft von Jesus annimmst? Ich möchte dich challengen, das kannst du dir nicht leisten, weder als Jünger oder Jüngerin von Jesus und schon gar nicht als Leiterin und Leiter, das zu machen. Wir haben in unserem Movement Settings, wo wir einmal im Jahr mit den Pastoren zusammenkommen, wo wir Me and My Jesus Time haben, wo wir ehrlich sind, wo wir Get Free Leben ans Kreuz geben, wo wir Situationen haben, wo wir auch bewusst gegenseitig reinbohren, in dem Bild gesprochen, dass Dinge ans Licht kommen. Und ich muss dir sagen, das ist einer der wichtigsten Schlüssel, dass wir es einplanen, auch in unserer Agenda. Deswegen, wenn die Lüge kommt, als Leader kann ich das nicht sagen, dann sage ich eigentlich, als Leader brauche ich das Kreuz nicht mehr. Und da lade ich dich ein, mach das auf keinen Fall. Demut und Umkehr ist wie ein Muskel, den man trainieren muss, eine Kultur, die man bauen muss. Und deswegen ist meine Frage an dich, wo sind die Orte, wo du das machst? Wer sind die Menschen, mit denen du ehrlich bist? Wie überlegst du die Dinge, bevor du in Versuchung gerätst und während und nach du in Versuchung gerätst? Und das ist noch das gute Nachricht zum Schluss. Der Teufel ist absolut unkreativ. Er wird dich immer auf eine ähnliche Art versuchen. Deswegen, wenn du dich hinsetzt und aufschreibst, was würde ich tun, wenn ich der Teufel wäre, um mich zu versuchen, wirst du eine Liste bekommen mit Punkten, wo du die Uhr nachdrehen wirst, dass du deinem Leben kommen wirst. Und dann ist es als Leiter und Leiter kein großer Schritt zu sagen, okay, wenn das die Punkte sind, wo er mich angreifen wird, dann plane ich heute schon, wie ich darauf vorbereitet bin. Ein Abschlussbeispiel von meinem Leben. Ich bin am meisten gefährdet zu sündigen, wenn ich alle bin, wenn ich leer bin, wenn ich müde bin. Wenn ich im Ministry alles gegeben habe, dann bin ich am gefährdetsten zu sündigen. Das ist bei mir Montagabends. Sonntag ist bei mir sehr intensiv. Ich habe oft 4 Gottesdienste, zwischendurch Videoaufnahme, Gespräche, Gebete, Meetings, von morgens bis abends. Es ist absolut intensiv. Am Montagabend habe ich meinen innerlichen Tiefpunkt und wenn ich dort alleine zu Hause wäre, wäre es für mein Leben das Dümmste, was ich machen kann, weil dann wäre ich den Versuchungen ausgeliefert, weil ich bin leer, ich bin alle und meine Seele denkt sich, ich tue mir in Anführungsstrichen was Gutes. Tendenziell kommt dabei nichts Gutes raus. Deswegen ist zum Beispiel meine Small Group montags abends. Jetzt sagst du dir, ja, da bist du doch platt. Ja, genau. Aber meine Jungs, mit denen ich unterwegs bin, wir gehen mit Humor und Tiefgang die Sachen an. Wir sind absolut ehrlich, wir lachen viel, wir weinen im nächsten Moment aber auch und sind ehrlich und transparent und gehen absolut an die Wurzeln. Und dieses Setting hilft mir zum Beispiel, konstruktiv nach vorne zu gehen. In dem Sinne, ich wünsche dir eine gute und ehrliche Zeit mit dir und dir, deinem Leben, darüber nachzudenken, wie du authentisch das umsetzen kannst und leiten kannst. Und denk dran, es ist ein Stolperstein, aber es ist auch gleichzeitig, wenn du es so angehst, ein Wachstumsstein, der dich näher zu Jesus bringt, der dich freier macht, der dich mehr zu dem Mann und der Frau macht, die Gott eigentlich schon immer gedacht hat.